Ich bin Gexi Trostmann, geboren am 11.08.1942 in Seewalchen, fast im See. Was bin ich? Ich bin Unternehmerin. Das ist mir eigentlich ein Leben lang, finde ich.
Willkommen bei Lebende Legenden. Hören, was bleibt. In diesem Podcast stellen wir keine Fragen. Wir hören zu. Denn hier erzählen Menschen über 75 ihr Leben in ihren eigenen Worten. Von Liebe und Erfolgen, von Entscheidungen und Brüchen, von dem, was sie falsch gemacht haben und was doch richtig war. Was sie gelernt haben und was sie noch vorhaben. Eine Legende, ein Monat, 4 Folgen jeden Donnerstag. Das ist die 2. von 4 Folgen mit Gexi Trostmann. Sie erzählt, wie sie in jungen Jahren in das Trachtengeschäft ihrer Eltern einsteigt, mit welchen Strategien sie die Marke zum Erfolg führt und warum sie einmal alles hinwerfen und verkaufen wollte. Am Anfang steht ein altes Foto. Gexi Trostmann als kleines Kind in ihrem ersten Dirndl. Es ist eine Aufnahme aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, als ihr Vater als Soldat an der Front war.
Mein erstes Dirndl habe ich, glaube ich, mit 2,5 oder 3 von der Mutter bekommen. Es gibt sehr schöne Fotos. Die stolze Mutter hat mich da auch fotografiert. Man sieht die Windelhosen unten am Vorschauen. Aha, da muss ich 2 Jahre alt geworden sein. Weil dazu ein Matrosenpüppchen, das ich von meinem Vater bekommen habe. Der hat das per Post geschickt. Allerdings hat er signiert im Datum. Er hat sich keine Daten gemerkt. Ich glaube, er hat es mir erst im November oder was geschickt. Aber macht nichts, ich habe mich trotzdem gefreut. Das war Alltagsquansel. Und besondere Anlass hat es ja bei uns nicht so gegeben. Weihnachten haben wir nichts gehabt. Wir sind Kriegs- und Nachkriegsgeneration. Und die Mutti kann mich noch erinnern, die Mutti hat immer gesagt, sie kann sich nicht einmal das Repassieren. Repassieren gibt es heute sogar gar nicht mehr. Das Richten der Seidenstrümpfe, das Reparieren, und heißt hieß Repassieren, glaube ich. Aber das kann sie sich nicht leisten. Und bevor nicht die Gehälter beisammen sind für die Mitarbeiter, kann sie sich auch nichts kaufen. Also gern habe ich es immer getragen, aber ich habe es nicht immer getragen. Als Studentin habe ich es eigentlich selten getragen. Ich wollte eigentlich ja nicht immer sozusagen, dass man mir nachjodelt. Aber ich habe es eigentlich immer gern getragen. Ich habe keine Aversion gehabt, so wie meine Schwester. Da hat es andere Probleme gegeben, mit denen ich mich beschäftigt habe. Da waren diese ganzen Antikrieg- und Friedensgeschichten und Ho Chi Minh haben wir, glaube ich, noch nicht drin, sondern das war, glaube ich, erst beim Studium. Andere Sachen haben mich interessiert. Da hat man auch nicht drüber geredet, ob das rechts oder links ist. Wir nicht.
1949 beginnen die Eltern Marleen und Jochen Trostmann in Litzelberg am Attersee mit der Fertigung von Dirndl. Das Unternehmen floriert schnell. Bereits 15 Jahre später produzieren 200 MitarbeiterInnen monatlich 2000 Trachtenkleider. Trostmann betreibt einen Salon in der Wiener Innenstadt und exportiert bis in die USA. 1967 folgt die geschäftliche Trennung der Eltern. Jochen Trostmann geht mit Trostmann Trachten auf Expansionskurs, während Marleen unter dem Namen Trachten-Trostmann das Wiener Geschäft weiterführt. Im selben Jahr promoviert Gexi Trostmann in Ethnologie an der Universität Wien und steigt in den Betrieb ihrer Mutter ein. Der Melkerhof in der Wiener Innenstadt, von dem gleich die Rede sein wird, ist heute noch die Zentrale in der Hauptstadt.
Mein Vater war nur für Erzeugung und für Wiederverkauf, eben Märkte erobern. Meine Mutter war eben eher mehr für klein und lieber ein Dirndl in 10 Tagen als 10 Dirndl an einem Tag. Und dass man dazu passend was halt an Stutzen und Knöpfen und vielleicht auch an Geschirr. Und das war dann so, dass meine Eltern gesagt haben, na, es geht nicht mehr. Die Ehe geht drauf, wenn wir weiter in einer Firma arbeiten. Wir trennen uns firmenmäßig. Und meine Mutter hat dann gesagt, ja, sie wird in Wien das Geschäft weiterführen mit eben nur Handwerk und kleine Erzeugung und mein Vater Konfektion und große Erzeugung und Export und alles in Sewalchen. Und dann hat meine Mutter schon immer gesucht, ein schönes Geschäftslokal, wo die Dirndln nicht nur als Ware präsentiert werden, sondern in einem Ambiente, das dazu passt, kulturell irgendwie. Und da haben wir schon jahrelang immer wieder Geschäfte, Häuser gesucht, aber das war immer entweder zu weit weg oder zu teuer oder sonst irgendwas. Und meine Mutter war schon angemeldet für Abano und da bin ich mit ihr gefahren und haben die Umgebung besucht und zufällig einen Kurier im Autobus liegen sehen. Und da ist bei den Inseraten gestanden, erster Bezirk, alte Bäckerei zu vermieten. Sagt die Mutter, du, das klingt gut, das könnte was für uns sein. Dann gehen wir noch zum heiligen Antonius, da in die Kirche und spenden ihm eine Kerze, weil der heilige Antonius hilft, wenn man was sucht. Haben ihm eine Kerze gespendet. 14 Tage später haben wir bei dem Inserat angerufen. Wir wären interessiert. Hat's geheißen, ja, Stift Melk ist der Vermieter. Und da haben wir gesagt, da haben wir eh gleich den heiligen Antonius. Sind wir hingegangen, haben uns das angeschaut, dass das im Melkerhof eine alte Bäckerei ist, ein wunderschönes Gewölbe, aber eine Ratzenburg. Es war im Hof, sind die Ratzen so herumgesprungen und spaziert. Und das Geschäft war sehr schön vorne in der Schottengasse. Das war auch ein Lieblingsgeschäft von mir. Da habe ich immer die Semmeln gekauft während des Studiums. Dann haben wir uns die Backstube angeschaut, hinten prachtvolles Gewölbe. Und dann war ein herrlicher Backofen, ein Riesenbackofen. Das ist jetzt das Geschäft, der Eingang bei der Mölkerstiege. Und wir, meine Mutter und ich, wir haben uns sofort verliebt in dieses Gewölbe und in dieses Gebäude. Und die Mutter hat gesagt, wenn du nach dem Studium gleich in die Firma kommst, dann nehme ich's. Und da habe ich gesagt, ja, anders geht's nicht. Ich muss da bleiben. Und ich habe es nie bereut. Wir haben hier die Werkstatt, wir haben die Ausstellungsräume, wir haben die Verkaufsräume, wir haben die Wohnung, alles hier. Und das ist eigentlich mein Lebensglück, muss ich schon sagen.
Mit 33 Jahren bringt Gexi Toastmann ihre Tochter Anna zur Welt und lebt weiterhin ohne Partner. 4 Jahre später, 1977, übernimmt sie die Geschäftsführung der Wiener Firma Trachten Toastmann zur Gänze von ihrer Mutter Marleen. Gexis jüngere Schwester Katrin, eine Schneidermeisterin und spätere Juristin, arbeitet zu dieser Zeit im väterlichen Betrieb in Sewalchen. Als Jochen Toastmann 1980 stirbt, vererbt er sein Unternehmen, also Toastmann Trachten, an die beiden Kinder Katrins.
Allerdings waren die zwei Enkel noch nicht volljährig und meine Schwester war der Vormund und hat die Geschäftsführung für die Firma übernommen, hat gleich, glaube ich, 7 Direktoren engagiert, die in der Firma gewirkt haben und geschaut haben, dass das alles, ja, die Märkte weiter erobert werden und vergrößert werden. Und die haben jeden Tag lange Sitzungen und Besprechungen gehabt. Nie hat man wen erwischt, wenn man irgendwas braucht. Nein, die sind bei einer Sitzung. Meine Schwester und ihre 7 Geschäftsführer haben schon, ich glaube, 5 Architekten beauftragt für Fabriksbau in Sewalchen. Und die haben natürlich alle was gekostet. Sie haben eine Mordsfernsehwerbung gehabt, Toastmann Trachten, echt nur mit diesen Zeichen, worauf ich ihnen gesagt habe, ich werde sie klagen. Wir haben das Zeichen nicht, aber die Toastmann Trachten von uns sind genauso echt Toastmann. Und die wirklich gut gehende Firma ist innerhalb eines Jahres oder 2 Jahren plötzlich verschuldet gewesen. Das war nicht sehr schön. Und da haben mich dann sowohl Mitarbeiter angerufen als auch die Bank, ob ich da nicht einsteigen möchte als Geschäftsführerin. Und da habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob ich das kann und ob das überhaupt die Kinder meiner Schwester wollen. Aber die haben mich dann angerufen und gesagt, sie haben zugesagt bei einer Modenschau in Paris, ein groß angekündigt bei der Botschaft, und sie können jetzt da nicht hinfahren, weil sie wollen lieber Skifahren gehen und es ist doch Ostern und so. Und dann habe ich gesagt, ja, aber man kann nicht, wann was groß angekündigt wird und über Botschaft und so weiter einfach sagen, wir wollen lieber Skifahren gehen, die Kinder und die Direktoren, die sieben wollten auch nicht. Also habe ich gesagt, ja, und bin mit der Anna, die hat auf ihre Schulferien verzichten müssen, und mit der Hedi Richter und deren kleinen Sohn ab ins Flugzeug und nach Paris für die Modenschau. Der Botschafter hat uns abgeholt und hat gesagt, das hat er noch nie erlebt. Zwei Damen mit zwei kleinen Kindern, einen riesen Wäschekorb haben wir als Handgepäck gehabt und so sind wir angekommen. Und wir haben uns aber gleich sehr gut verstanden und hatten dann nach drei Tagen diese Modenschau, die mit Modellen, die schon extra angekommen sind. Und da ist es dann passiert, dass mir alle bearbeitet haben, dass ich doch die Geschäftsführung übernehme, inklusive der Kinder meiner Schwester. Und dann habe ich ja gesagt, weil die Anna war damals schon bei meiner Mutter, die ist in die Volksschule schon gegangen, am Attersee, und haben wir gedacht, na, das ist ganz praktisch, Kind und Firma am Attersee, und in Wien läuft es eh soweit ganz gut, und dann kann ich immer hin und her fahren, das ist mir auch ganz lustig. Bin immer eine begeisterte Autofahrerin gewesen, obwohl ich eine grün Engagierte war, aber beim Autofahren war ich nicht so grün. Also jedenfalls, wie ich das dann übernommen habe, 83, die Geschäftsführung, habe ich mich von den sieben Geschäftsführern, also da war einer für die Produktion und der andere für die Werbung und der dritte für den Einkauf und der vierte für Öffentlichkeitsarbeit und der fünfte für Export, also es war für alles war was, und daher konnte man auch immer die Meetings machen und sonst nichts. Und ich habe mich von fünf gleich getrennt, worauf sie alle gesagt haben, im Geschäft, die Direktoren haben verkündet, ich bin so männerfeindlich, drum werden sie gekündigt. Aber es war notwendig. Es war wirklich notwendig, und ich habe dann noch zwei gehabt, die eigentlich rührend waren, aber eher rührend. Sonst wir haben uns dann nach einem Jahr auch getrennt. Und ich habe dann wieder das Glück gehabt, wie gesagt, ich suche selten, sondern ich finde nur. Da hat mich die Frau Wolf, die hat ein Mordsunternehmen gehabt, ein Bekleidungsunternehmen. Und die hat ihre Firma aufgelöst, weil sie schon 20 Jahre älter war als ich, oder 30. Jedenfalls die Frau Wolf Decker hat mich angerufen und hat gesagt, du, ich höre auf mit der Firma, aber ich habe einen ganz tollen Werkstattleiter, der ist super, und der lebt in Oberösterreich in deiner Nähe und sucht einen Job. Na bitte. Ich habe mit ihm gesprochen, und am nächsten Tag, glaube ich, war er schon bei uns. Der hat sich so gut ausgekannt, und der war wirklich eine Freude, und für die Mitarbeiter auch, weil die gespürt haben, der kennt sie aus und das ist sachlich richtig. Und das war mein großes Glück. Endlich ein Mann, der was versteht und der nicht drauf aus ist, immer nur Diskussionen und Besprechungen zu haben. Und so ist dann das Oberösterreich weitergegangen. Und dann war die Frage, vergrößern, schauen, dass man exportiert in Deutschland, Japan, Amerika und so weiter. Da war ja die Nachfrage schon vorhanden. Und ich habe gesagt, man sollte eigentlich nur dorthin exportieren, wo die Tracht nicht nur Mode ist, sondern auch eine gewisse Tradition hat, weil das ist eine Sicherheit, eine Beständigkeit. Und da braucht man nicht Angst haben, dass das ein Auf und ein Ab ist. Und darum habe ich auch immer gesagt, wir liefern nur dorthin, wo ich notfalls auch mit dem Radl hinliefern kann. Das klingt zwar sehr schön, aber da habe ich mir schon was dabei gedacht. Und da war dann die Frage des Kleinerwerdens. Also ich habe schon geglaubt, dass die Kinder meiner Schwester das einmal übernehmen werden. Meine Nichte hat auch irgendeine Ausbildung gemacht, eine fachliche in diese Richtung. Und dann habe ich gefragt, ja, ab wann glaubt sie denn, dass ihr einsteigen werdet? Und haben gesagt, sie wollen eigentlich nicht. Und ob ich mir nicht vorstellen kann, dass ich ihnen die Firma ablöse. Dann habe ich gesagt, ja, besser ich löse ihnen ab, als sie verkaufen es dem anderen. Und dann, wie ich zuständig war, sozusagen, habe ich gesagt, wir machen's, wir werden kleiner, kleiner, kleiner. Und habe noch mit meiner Mutter und mit meiner Tochter gesprochen und gesagt, das kann schief gehen, wenn ich sage, wir werden auf keinen Fall größer, sondern wir müssen im Laufe der nächsten 5 bis 10 Jahre schauen, dass wir nicht vergrößern, sondern verkleinern. Die Mitarbeiter waren auch dafür, gesagt, es wird keine Kündigungen geben, aber wir werden nicht nachbesetzen. Aber wir werden dafür in Österreich bleiben. Wir werden nicht auslagern, so wie alle anderen das gemacht haben. Zu der Zeit, das war in den mittleren 80er Jahren. Und dann haben sie in der Branche gesagt, die Gexe hätte Volkswirtschaft studieren sollen und nicht Volkskunde. Das ist ihr Ruin, diese Entscheidung. Und meine Mutter und meine Tochter, die Anna, haben gesagt, probieren wir es. Ich gesagt, sicher bin ich nicht, dass das gut ausgeht. Ich bin nicht sicher. Und den Mitarbeitern habe ich auch gesagt, dass ich nicht sicher bin. Und verdienen werden sie auch nicht gut bei uns, aber sicher, ehrlich. Und dann haben sie gesagt, ja, sie spielen mit. Die Anna und meine Mutter haben auch gesagt, man kann nicht einerseits werben mit Tradition und Handwerk aus der Region und dann irgendwo, wo es billiger ist, erzeugen. Das ist eigentlich ein Betrug. Und das ist das, was die Leute immer sagen, Geschäft ist Geschäft. Und damit kaschieren sie etwas, was eine Sünde ist oft. Das hat mich schon als Kind immer so gestört, dieser Geschäft ist Geschäft. Das ist ein schlechter Ausdruck. Na gut, das haben wir dann probiert. Und es war eigentlich, wir sind gut durchkommen. Wir haben alle nicht gut verdient, aber wir haben sicher eine sichere Lebensexistenz uns aufbauen können. Und das ist dann der Spruch gewesen, wo ich immer gesagt habe, ja, wir werden nicht reich, aber dafür glücklich. Und unsere Kunden, die müssen reich sein. Und dann, wenn sie bei uns rausgehen, sind sie arm, aber auch glücklich. Und das haben alle akzeptiert. Auch die Kunden haben das sehr schön gefunden, den Spruch. Die haben gesagt, wir lassen uns nichts für den Namen zahlen, sondern nur für unsere Leistung. Es hat jeder in die Werkstatt schauen können und die Stoffe sich anschauen können und sich anschauen können, wie das entsteht und wie die Zusammenstellung und die, wie man die Stoffe kombinieren und wie man sie bestellen von den Firmen. Wir haben hauptsächlich die österreichischen Firmen genommen und nur wenn es in Österreich das nicht gegeben hat, dann vielleicht in Italien und Deutschland. Beziehungsweise hat es auch einige Stoffe gegeben, die aus Indien kommen sind und tolle Handdrucke. Also wir haben schon auch immer wieder aus anderen Kulturen Textilien da gehabt, wobei ja immer dafür war, dass man nicht sagt, nur diese eigene Kultur ist das Richtungsweisende, sondern dass man immer versucht, auch Brücken zu schlagen. Und ich glaube, das war auch ein Teil unseres Erfolges, dass wir einerseits schon auch pflegerisch unterwegs waren, wie diese ganzen Vereine, Trachtenvereine, Goldraubenvereine. Also wir haben auch gewusst, worum es da geht und was ihnen wichtig ist. Aber dass man andererseits auch modische Strömungen akzeptiert haben und verarbeitet haben in unserem Stil. Und dass wir versucht haben, auch kulturelle Bewegungen in unseren Kleidern widerspiegeln zu lassen. Ich sage immer, wenn man es gar nicht mehr verhindern konnte, dann haben wir modische Einflüsse übernommen. Die Konfektionsfirmen haben ja eigentlich alle ihre Designer. Aber wir, Toastmann, wir haben in meiner Zeit und meiner Mutterzeit nie Designer gehabt. Wie meine Schwester ihre 7 Geschäftsführer gehabt hat, da gab es schon Designer, natürlich, muss man ja haben. Aber wir haben nie Designer gehabt, wir haben immer genau gewusst, was für uns passt, für unsere Firma. Und wir haben auch etwas, was ich immer versuche, auch den Mitarbeitern zu vermitteln. Ich sage dann immer, eine Firma, die eine führende Rolle hat, macht nicht das, was die Kunden wollen, sondern die Kunden machen das, was ihnen die Firma vorgibt und vorschlägt. Wenn man sich die Coco Chanel oder die Vivienne Westwood oder so anschaut, die machen nicht das, was die Kunden sagen, sondern sie sagen, das finden sie schön und da gehen die Kunden mit. Und das möchte ich auch, so wie meine Mutter das immer gemacht hat. Und meine Tochter macht das auch. Die Anna hat ja... Auch wenn sie Jus studiert hat, aber das hat sie von dem Großvater sozusagen geerbt, diese Liebe zu Jus. Aber von ihrer Großmutter hat sie geerbt, das Gespür für Farben und Formen. Das ist unglaublich, wie selbstverständlich das für sie ist. Und das können Menschen, ja, die das nicht haben, können das gar nicht fassen. Und umgekehrt, Menschen, die das haben, können das nicht fassen, dass Leute dafür kein Gespür haben. Leider sind wir alle, meine Tochter und ich, und meine Enkelin kann auch nicht so singen, wir sind unmusikalisch. Meine Mutter war hochmusikalisch, die hat sowas von gelitten. Und da habe ich schon kennengelernt, wie das unglaublich ist, wenn man eine Begabung hat, ist das selbstverständlich. Man kann nicht verstehen, dass das jemand nicht hat. Und diese Selbstverständlichkeit bei der Anna, dass die das mit den Farben und den Formen hat, die kann das gar nicht verstehen, dass es Menschen gibt, die das nicht haben. Die ist ja gleich da hineingewachsen nach dem Studium und macht das super. Jetzt muss ich aber etwas erzählen. Wir haben drei Standbeine. Wir haben einerseits die Erzeugung für die zwei eigenen Geschäfte und dann die Erzeugung, die gleichen Modelle für den Fachhandel. Wobei nicht jeder, der will, kriegt Toastbandierndl, sondern nur die guten. Wenn irgendeine Firma kommt, ich will jetzt keine Firmennamen nennen, aber die Schmarrnfirmen auch führen, die kriegen kein Toastmann. Und dann haben wir für die eigenen Geschäfte noch den sogenannten Detailhandel. Das ist auch ein gutes Standbein. Also wir haben immer, manchmal geht das besser, manchmal geht das besser. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass man sowas hat und sich nicht nur auf eine Sache fokussiert.
In den 1980er Jahren engagiert sich Gexi Toastmann zunehmend politisch. Sie kämpft gegen das Donaukraftwerk bei Hainburg, unterstützt die junge Partei der Grünen und streitet für liberale Ladenöffnungszeiten. Darüber wird sie in der vierten Folge dieser Staffel mehr erzählen. 1990 denkt Gexi Toastmann plötzlich ans Aufhören. Ein Kurzurlaub in Kärnten, den sie gemeinsam mit ihrer Tochter Anna, damals im Teenageralter, verbringt, verstärkt ihre Zweifel. Dort findet gerade das berüchtigte Ulrichsberg-Treffen statt, bei dem jedes Jahr ehemalige Wehrmachts- und SS-Soldaten sowie rechtsextreme Kreise zusammenkamen. Dieter Bornemann, der gleich als junger Wirtschaftsredakteur der Tageszeitung Die Presse erwähnt werden wird, ist heute als Moderator des TV-Wirtschaftsmagazins ECO sowie als Redakteurssprecher des ORF bekannt.
Ich war erschöpft durch diese ganzen Geschichten. Mir hat man auch einige politische Ämter angeboten und ich immer gesagt, nein, nein, nein. Und im Geschäft war es mir auch ein bisschen zu viel. Und privat ein Kind dann schon fordernd. Und dann habe ich gesagt, nein, ich höre auf. Ich war mit der Anna in Kärnten, da haben wir ein langes Wochenende gehabt. Wie heißen diese Berge, wo auch immer die Wallfahrt ist? Und da waren nur Nazis. In Tracht. Und da habe ich zu Anna gesagt, schau, das sind unsere Kunden. Alle in Tracht, Nazis. Und da habe ich gesagt, ich mag nicht mehr, ich mag nicht mehr, ich mag nicht mehr. Ich mag jetzt was anderes machen. Nicht immer nur das Geschäft und schauen, dass es den Sivolchen gut geht und so. Ich höre auf. Und die Anna und die Mutter haben gesagt, ja, bitte, wenn du nicht mehr willst. Und dann habe ich gesagt, ich werde schauen, dass wir irgendjemanden finden, der das in meinem Sinne weiterführt. Und da hat es ein paar Leute gegeben, jetzt kann ich es ja sagen, der Gössl, hätte sich interessiert. Da haben wir gedacht, nein, der ist zu sehr Männerwirtschaft erobern. Und dann hat sich eine Kundin gemeldet, die gesagt hat, ihre Tochter wäre interessiert und der Schwiegersohn auch. Die Tochter hat mir sehr gut gefallen, es war eine Künstlerin. Mein Schwiegersohn war mir nicht so meine Wellenlänge, aber die haben sich dann bei mir getroffen und haben gesagt, ja, sie würden es genauso weiterführen, wie ich mir das vorstelle und wie wir es gemacht haben. Na gut, wir waren uns schon ziemlich einig und es war auch in der Presse, ist es dann gestanden. Damals war der Bornemann noch bei der Presse und hat berichtet, dass die Gexi jetzt übergeben wird und es wird so weitergeführt, wie es war. Und dann habe ich hinten herum erfahren, was die schon alles geplant haben. Mir haben sie Honig ums Maul geschmiert, damit sie das sehr günstig kriegen, weil ich mir gedacht habe, die machen das so, wie ich das will. Und dabei haben sie ganz andere Sachen noch geplant gehabt. Und da habe ich dem Bornemann gesagt, ich habe mir's überlegt, ich kann doch nicht die Firma verkaufen. Habe aber nicht gesagt, warum. Aber der Bornemann hat geschrieben in der Presse, Gexi hat sich's überlegt oder so ähnlich, worauf diese Käufer, die Interessierten, die Anwärter, eine Presseaussendung gemacht haben, wie schlecht die Firma ist und wie das alles eigentlich schlecht geht, worauf ich auch nicht auf den Vertrag, den wir schon gehabt haben, der war hinfällig, nachdem sie mich so beschimpft haben, durch den Beitrag vom Bornemann in der Presse haben sich die so reizen lassen, dass sie so geschimpft haben über mich und über die Firma, dass ich sofort zurücktreten konnte von dem Vertrag und wirklich in letzter Augenblick das rückgängig machen konnte. Arschlöcher, Entschuldigung. Die Tobisch hat nämlich immer gesagt, wenn eine Dame Arschloch sagt, bleibt sie trotzdem eine Dame. Seitdem mache ich das ab und zu. Also der Dieter Bornemann hat das in der Presse geschrieben und das war Gott sei Dank der Auslöser, dass die ihr wahres Gesicht gezeigt haben. Und ich habe dann den Dieter Bornemann angerufen und habe gesagt, er ist der zweite Vater der Firma Toast. Wenn ich ihn sehe oder höre oder so, sage ich immer, Sie wissen, weil sonst hätte ich das nie auf diese Übergabe verzichten können, sonst hätte ich das machen müssen. Und das ist wirklich fast schief ausgegangen.
1999 übergibt Gexi Toastmann die Geschäftsführung an ihre Tochter Anna. Sie selbst bleibt der Welt der Tracht als leidenschaftliche Botschafterin verbunden. 2001 veranstaltet ihr langjähriger Weggefährte, der TV-Regisseur Lutz Maurer, einen Kongress in Bad Aussee. Gexi Toastmann lädt Vivienne Westwood dazu ein. Die britische Modedesignerin erfand in den 1970er Jahren den Punk-Look und unterrichtete später an der Universität für angewandte Kunst in Wien. Diese Begegnung verhilft dem Dirndl zu einem ungeahnten Comeback.
Es war ein Kongress über die Familie Mautner bzw. Konrad Mautner. Das ist ein Heiliger für uns Volkskundler, der erstens einmal über Trachten viel gewusst hat, gesammelt hat und auch über Volksmusik, Volkslieder. Da hat der Lutz Maurer gesagt, es wäre toll, wenn die Vivienne Westwood da zur Diskussion käme. Und Gexi, du kennst sie ja. Und ich habe sie wirklich flüchtig gekannt, noch von ihrer Lehrzeit am Stubenring. Habe versucht, sie zu erreichen, war sehr schwer. Dann habe ich den Andreas Kronthaler erwischt, ihren Ehemann, den Tiroler. Und habe ihm gesagt, das wäre ein interessanter Kongress. Und hat er gesagt, ja, das klingt ganz interessant. Und die haben wirklich zugesagt. Und dann war diese Diskussion über die Bedeutung der Tracht in der Gegenwart. Eine Podiumsdiskussion, wo die Vivienne Westwood und der Andreas Kronthaler waren und ein paar andere gescheite Leute, die sich mit der Tracht beschäftigen. Und ich auf der anderen Seite auch noch mit dabei. Und alle haben geschimpft über die Tracht. Sie ist so recht, sie ist so verstaubt. Und die Vivian Westwood hat immer den Kopf geschüttelt. Und sie und ich waren die Einzigen, die immer gesagt haben, ja, aber die Tracht hat auch ihre guten Seiten und es ist ein Stil, den man pflegen soll und man soll da also das Positive sehen. Und dann hat die Vivian Westwood etwas gesagt, würde jede Frau eine Dirndl tragen, gäbe es keine Hässlichkeit auf dieser Welt. Und das haben Journalisten aufgenommen und geschrieben und das wurde x-mal veröffentlicht, dieser Satz. Und in der Zeit war die Tracht gerade gar nicht sehr modern. Und durch diese Aussage ist wirklich wieder ein Aufschwung da gewesen, auch für die Jungen, mit den Jungen. Einerseits haben wir uns gleich bei der Diskussion sehr gut verstanden und nach der Diskussion haben wir gesagt, wir treffen uns noch am Abend. Wir sind alle miteinander essen gegangen, die Anna, also meine Tochter, der Andreas, Vivian und Freunde noch und ich. Und das, obwohl wir uns sprachlich kaum verstanden haben, war sofort ein Gleichklang. Wir haben wirklich in Bezug auf Ökologie und Ökonomie und Handwerk und Tradition und Formgefühl und so, da haben wir eh kaum reden müssen. Es hat gepasst. Und dann, das war die Zeit, wo wir auch die Bandelkramerei in Sevalchen gehabt haben und wo wir so eine kleine Sammlung, eine Ausstellung gehabt haben und da war ich zufällig dort und plötzlich stand die Vivian Westwood und der Andreas vor mir und haben gesagt, sie wollen sich die Sachen anschauen. Naja, haben wir uns auch gleich wieder gut unterhalten und dann hat sie gesagt, sie würde ganz gern mit uns zusammenarbeiten und irgendwie für die nächste Modenschau ein paar Modelle entwerfen und dann war sie in der Werkstatt und dann haben wir das gemacht und verschiedene Modelle entworfen und vorgeführt und waren auch bei der Modenschau. Wir haben so einen Gleichgang gehabt und dann ist mit ihren Schlapfen beim Modenschau und mit den Schlapfen ihrer verstorbenen Mutter auf der Bühne gestanden und hat gesagt, das ist bequemer. Und ich dachte, ja, ich war barfuß auf der Bühne, wie mein Buch präsentiert worden ist, weil ich gesagt habe, ich komme nicht in die Schuhe rein. Das ist immer alles sehr harmonisch vor sich gegangen und dann habe ich sie einmal gefragt, nachdem wir damals schon diese Institution ist hochgestochen gehabt haben vom Botschafter der Tracht, wo wir Menschen ausgezeichnet haben, die sich um die Tracht verdient gemacht haben, entweder im traditionellen pflegerischen Sinn oder im avantgardistischen Sinn, also zwei unterschiedliche Zugänge zur Tracht. Und da haben wir sie gefragt, ob sie und der Andreas eventuell als Botschafter der Tracht bei uns mitspielen würden, unter Anführungszeichen natürlich. Haben sie auch gesagt. Und dann sind sie Botschafter der Tracht mit dem Emilie-Flöge-Preis ausgezeichnet worden und die für die traditionelle Richtung, das war die Martina Püringer, die Goldhaubenopfrau für das Traditionellere. Es war eine tolle Kombination, die Westwood-Kronthaler und die Goldhaubenopfrau. Also das hat eine gewisse Spannung auch gehabt. Diese schönen Sachen, die man erleben kann mit diesem Stil. Es ist wirklich ein Stil, da beneidet uns die ganze Welt. Einerseits diese Tradition und andererseits die Offenheit zu anderen Kulturen und zur Mode. Und das gibt's sonst nirgends. Das gibt's nur im bayerischen Raum natürlich schon und im innerösterreichischen Raum.
Nach den Erfolgen der Nullerjahren gilt das Augenmerk heute der Zukunft von Toastmann Trachten und dem Standort Sevalchen. Inzwischen blickt Gexi Toastmann auf die vierte Generation an starken Frauen, auf ihre Tochter Anna und ihre Enkelin Lotte.
Es ist natürlich in Oberösterreich, ist es schon wichtig, dass solche Firmen existieren, wobei die Einstellung des Bürgermeisters, da denke ich mir oft, der weiß überhaupt nicht, was er mit uns hat. Also jedenfalls in Oberösterreich haben wir die Firma, den Stammhaus mit der Erzeugung. Wir sind insgesamt ca. 100 Mitarbeiterinnen, fast nur Damen, plus minus, einmal sind wir ein bisschen mehr, einmal ein bisschen weniger. Wir haben Lehrlinge, es ist ganz wichtig, die Ausbildung, und es gibt ja kaum Firmen, die Lehrlingsplätze oder Praktikantenplätze anbieten. Also wir gehören wirklich zu den ganz wenigen und wir können uns das gut aussuchen. Und da melden sich gute junge Leute, wirklich. Und wenn man so hört, immer das Negative von den Leuten, das hat es immer gegeben. Also das hat es zu meiner Zeit gegeben, das hat es vor dem Krieg gegeben und gibt es jetzt. Aber es gibt auch ganz Neugierige und die haben einen Biss und das macht ihnen Spaß und sie tun noch andere Sachen dazu. Sowohl bei den Österreichern als auch bei denen, die, weiß ich, zum Teil ja noch nicht einmal Staatsbürger hier sind, aber die Jungen. Wir waren ja auch bei Ausbilden statt Abschieben bei dieser Initiative dabei. Die sind uns ja so dankbar, diese Menschen, diese Jungen, wenn sie die Chance haben, was zu lernen und dass sie akzeptiert werden, auch in irgendeiner Form. Unternehmer zu sein ist schon was Schönes, weil man hat eigentlich nicht nur die Aufgabe, dass man halbwegs gut wirtschaftlich durchkommt, sondern dass man auch gesellschaftlich Zeichen setzt und dass man hilft in der Gemeinschaft, dass es gut weitergeht. Und ich glaube eigentlich schon dran, es wird sicher schwierig sein und es wird einige Sachen geben, wo es kracht, aber es kracht eh schon die ganze Zeit, es kracht immer auch, aber es gibt schon sehr positive Möglichkeiten in der Zukunft. Die Firma steht gut da, also ich habe gerade heute gestern wieder gehört, wie die Anna über ihr Team gesprochen hat. Das ist wirklich meine Tochter, kann ich nur sagen. Und die können gut miteinander alle. Und ich glaube, es wird natürlich wieder anders. Meine Mutter hat die Firma anders geführt und andere Schwerpunkte gehabt als ich. Und die Anna hat schon andere Schwerpunkte. Aber ich glaube, ja, es wird weitergeführt und ich habe schon das Gefühl, dass die Lotte sich damit auch ein bisschen identifiziert, weil sie hat mir voller Stolz am Kirtag in Salzburg mit Freundinnen gesagt, alle drei im Toastmann-Dirndl. Also das ist schon ein Zeichen, dass sie ein gewisses Selbstbewusstsein entwickelt, im positiven Sinn, nicht im angeberischen Sinn.
Eine Frage hätten wir doch noch. Bereuen Sie etwas in Ihrem Leben?
Also es gibt wahnsinnig viele Sachen, wo ich gesagt habe, da habe ich falsch reagiert oder so. Aber so Grundsätzliches bereue ich nicht.
Das war die zweite von 4 Folgen Lebende Legenden mit Gexi Toastmann. In der nächsten Folge spricht sie über die Herausforderung der Mutterschaft, ihr Verständnis von Feminismus und wie sie als alleinerziehende Unternehmerin ihren Weg ging. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere Lebende Legenden überall, wo es Podcasts gibt und empfehle ihn weiter. Auf Instagram unter lebendelegenden_podcast findest du jede Woche weitere Infos zur jeweiligen Legende. Fotos aus ihrem Leben und ihre Empfehlungen. Lebende Legenden. Hören, was bleibt. Eine Produktion von Storytime Media. Redaktion und Produktion Misi Tötschinger und Eva Weißenberger. Mitarbeit Lisa Sanz. Musik Patrick Pulsinger. Artdirektion Christian Sulzenbacher. Aufnahme und Schnitt Soundpfeiler. Vermarktung Missing Link Media. Dieser Podcast wurde gefördert von der Wiener Medieninitiative und dem Media Innovation Lab der Mediengruppe Wiener Zeitung.